Wissen wir es, dass der Friede, von dem wir gesungen haben, dass das nicht nur ein frommer Wunsch ist, sondern sich in unserem Leben äußert. Friede, Versöhnung, das klingt so gut, aber gerade Versöhnung setzt voraus, dass es vorher einen Konflikt gab. Aber egal, wie schlimm der gewesen sein mag, Versöhnung ist möglich. Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die beginnt mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor. Am 7. Dezember 1941 war einer, der im vordersten Flieger war von den Japanern, hieß Mitsuo Fuchida. Und nachdem sie dann Pearl Harbor bombardiert hatten, funkte er zurück die bekannten Worte Tora, 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 was bedeuten sollte: Die Überraschung ist uns gelungen, wir haben die Flotte da mehr oder weniger versenkt. Nach dem Krieg wurde er zusammen mit anderen nach Tokio beordert für Verhandlungen wegen Kriegsverbrechen. Und er dachte, das ist sowas von unfair. Krieg, das ist halt jeder gegen jeden und jetzt haben wir verloren und deswegen sagen sie uns jetzt, sind wir die Schuldigen und die anderen sind ja auch nicht anders. Und dort traf er wieder zusammen mit seinem Flugbegleiter, mit seinem Maschinisten, der mit ihm geflogen war, der jetzt auch vor diesem Kriegstribunal stand. Und der berichtete ihm und sagte: Ich bin später in Kriegsgefangenschaft gekommen. Und ich bin gut behandelt worden. Ich bin gut behandelt worden von einer Frau, die hieß Peggy Covell, obwohl ihre Eltern Missionare waren in dem Bereich, der von den Japanern eingenommen wurde und getötet wurden. Und durch diese und ein paar andere Ereignisse begann er selber die Bibel zu lesen und wurde bewegt von Jesu Worten am Kreuz: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und am 14. April 1950 nahm er Jesus Christus als seinen Heiland an und schrieb ein Buch von Pearl Harbor nach Golgatha. Schrieb von seiner Erfahrung zu sagen: Ich dachte, ich war im Hass gefangen, ich tue alles für mein Land, aber ich habe gelernt, da ist jemand, der uns Frieden geben kann. Und jetzt bin ich nicht mehr ein Angreifer gegen Menschen, und jetzt bin ich jemand, der die Botschaft des Friedens verkündet. Und auch wir brauchen Versöhnung. Nicht nur mit anderen Menschen, sondern vor allem mit Gott. Und Gott hat das möglich gemacht. Und das wollen wir heute sehen in unserem Text Römer Kapitel 5. Und ich möchte zuerst, da war noch ein Bild von ihm, mit Römer 5 den ersten beiden Versen anfangen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also, wir haben Frieden mit Gott. Wir haben, wenn du das letzte Mal dabei warst, gesehen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Und die Auswirkung davon ist Frieden mit Gott. Das mag für dich nicht so überraschend klingen, ja, alle wollen ja Frieden und Frieden mit Gott ist ja gut und schön. Aber wenn du schon mal ein bisschen weiter runterschaust in unserem Text, in Vers 10 heißt es: Denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden. Gott hat nicht gesagt, das war immer Friede, sondern wir waren seine Feinde gewesen. Wir waren Feinde nicht, weil Gott uns nicht mochte, sondern weil wir ihn und seine Anweisungen verworfen haben. Gott wollte von Anfang an diesen Frieden. Er wollte eine gute Beziehung mit uns haben. Er hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Aber wir als Menschen wollten von ihm nichts wissen. Man kann sagen, naja, das sind diese alten Geschichten von Adam und Eva. Stimmt, aber es ist in unserem Leben ja oft nicht anders. Wie viele von uns haben gesagt: Ich will von Gott nichts wissen. Ich tue lieber, was ich möchte. Und wir Menschen kämpfen dann meistens so lange für, was wir als unsere Rechte sehen, bis sich der andere ergibt oder zumindest seine Schuld zugibt. Dann wollen wir uns durchsetzen. Aber Gott hat etwas anderes getan. Er hat unsere Schuld auf Christus gelegt, um uns mit sich zu versöhnen. Und so haben wir wieder Zugang zu Gott, wieder was für uns, wenn du mit dem christlichen Glauben aufgewachsen bist, sagst, das ist doch normal, wir beten und wir können zu Gott kommen. Aber wenn wir uns erinnern, in 1. Mose 3, Vers 24, nachdem der Mensch gesündigt hatte, dort hieß es, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Cherubim sind eine Form von Engel. Und nachdem der Mensch gesündigt hatte, hat Gott einen Engel in den Weg gestellt mit einem flammenden Schwert und hat gesagt, hier in meine Gegenwart kommt ihr nicht wieder zurück. Weil die Sünde hat uns getrennt und ihr könnt nicht mehr in diesem Segensbereich leben. Und jetzt lesen wir davon zu sagen, das Schwert ist nicht mehr da, sondern es gibt eine Brücke zurück in seine Gegenwart. Er muss uns nicht mehr vertreiben, er muss uns nicht mehr von sich abhalten, sondern wir haben diese Versöhnung. Das ist, was Gott angeboten hat. Und dieser Zugang ist nicht nur einmal, nicht nur, dass wir mal durchkommen können, ja, sondern die ist durchgängig. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Und wie es ausgedrückt hier ist, mit Freimütigkeit hinzuzutreten, das ist nicht einfach nur, das darfst du einmal, sondern wir haben den Zugang jederzeit, dürfen jederzeit zum Thron der Gnade in Gottes Gegenwart kommen, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Unabhängig, was deine Situation ist, unabhängig davon, was du durchgemacht hast, wir dürfen jederzeit, wenn du Gottes Kind bist, darfst du jederzeit zu Gott kommen, um Barmherzigkeit zu empfangen. Und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, die Unterstützung, die Vergebung, die Hilfe, die Unterstützung von Gott, damit er uns ausrüstet. Wir haben ständig diesen Zugang. Wenn du auf Messen gehst oder zu Großveranstaltungen gehst, da gibt es ja immer diese Sicherheitskontrollen am Anfang. Ja? Und da musst du dich ausweisen, dass du eine Zutrittsberechtigung hast. Ja? Und wenn wir uns das so ein bisschen vorstellen, zu sagen, vor Gott zu treten, vorher blockiert, nicht nur mit irgendeiner Kontrolleur am Eingang, sondern mit einem Engel mit einem Schwert. Aber wir zeigen vor einen Ausweis, ich gehöre zu Jesus Christus. Und er winkt dich durch. Und wir dürfen in seine Gegenwart treten, in Gottes Gegenwart kommen, weil er sagt, dort ist Friede. Nicht nur ich kämpfe nicht mehr aktiv gegen dich, sondern es ist Versöhnung da. Ich möchte dich in meiner Nähe haben. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und er sagte, wir haben, nicht wir werden haben, sondern wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Weil wir in ihm sind, haben wir die Vergebung. Und durch diesen Glauben haben wir Zugang zu ihm. Und dann sagt, Gott hat alles getan, damit diese Versöhnung möglich ist. Hat nicht darauf gewartet, dass wir einen Schritt auf ihn zu machen, sondern er hat gesagt, ich weiß, ich habe als Gott eigentlich nichts verkehrt gemacht. Es war nicht, weil ich etwas verkehrt gemacht habe, dass es jetzt Streit zwischen uns gibt. Ihr habt es getan, ihr habt meine Gebote übertreten, ihr wolltet von mir nichts wissen, aber ich warte nicht darauf, dass ihr das irgendwann einseht und von euch aus kommt, sondern ich nehme diese Schuld auf mich. Und wenn wir Christus ähnlich sind, dann warten wir auch nicht darauf, dass andere ihre Schuld einsehen, sondern wenn du dich erinnerst, dass jemand etwas gegen dich hat, so sagt Jesus, lass deine Gabe auf dem Altar, gehe hin und versöhne dich und dann komme zurück. Gott möchte nicht, dass wir einfach nur lieb und freundlich im Gottesdienst sitzen und eventuell voller Bitterkeit im Herzen. Sondern sagte, lass das da, es wird wieder einen Gottesdienst geben. Aber gehe hin und versöhne dich. Aber der hat angefangen. Mag sein. Aber du kannst der Erste zur Versöhnung sein. Weil du, wenn du Christus kennst, du kennst Versöhnung. Gott hat nicht auf uns gewartet und er möchte, dass wir ihn repräsentieren, dass wir sagen, wir haben jetzt Frieden mit Gott und weil wir mit ihm Frieden haben, muss ich nicht darauf warten, dass die anderen aufhören zu schießen oder zu beleidigen oder zu erniedrigen, sondern ich darf sagen, weißt du was, ich nenne nicht alles richtig, was der andere gemacht hat. Sünde bleibt Sünde, aber das ist zwischen denen und Gott. Aber ich kann hingehen und sagen, weißt du was, mir ist so viel vergeben worden. Gott hat für alle meine Schuld bezahlt und ich möchte den Frieden, den ich mit ihm habe, ich möchte, dass wir den auch haben. Sie können das ablehnen, so wie wir das lange Zeit abgelehnt haben, aber wir dürfen es anbieten. Wir haben Frieden mit Gott. Und wir haben nicht nur Frieden mit Gott, sondern wir haben auch eine feste Hoffnung. Wir hatten schon Ende Vers 2 gelesen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und ich lese jetzt noch ein Stück weiter bis Vers 5. Dann heißt es weiter, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt sich nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir haben eine feste Hoffnung. Und wenn er hier sagt, wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, dann ist Rühmen hier nicht in dem Sinne von, wir geben damit an, aber in dem Sinne von, wir freuen uns über diese Herrlichkeit und auf diese Herrlichkeit. Und diese Hoffnung ist nicht ein Daumendrücken, dass es irgendwie gut geht, sondern die begründete Zuversicht, weil wir Frieden mit Gott haben. In 1. Johannes 3 lesen wir in den ersten zwei Versen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die Hoffnung, von der er hier spricht. Er sagte, wir sind noch nicht vom Glauben zum Schauen gekommen, aber wir haben jetzt schon die Gewissheit, weil wir jetzt schon seine Kinder sind, dass wir ihn sehen werden, dass wir ihm gleich sein werden. Und diese Hoffnung sollen wir dann auch bekannt machen. Wir sind keine Schwarzmaler, sondern Hoffnungsbringer. So soll es zumindest sein. Erkennt man uns als solche. Wenn andere analysieren würden, wie du mit ihnen redest, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, sagen wir, hier ist jemand, der bringt Hoffnung, der bringt Versöhnung. Oder jemand, der meckert und beschwert sich wie alle anderen auch. Sieht man einen Unterschied, weil wir die Hoffnung angenommen haben für uns, zu sagen, ich weiß, dass es Leiden gibt. Er sagte, wir rühmen uns sogar in den Bedrängnissen. Ich kläre das gleich noch ein bisschen genauer. Man sagte, selbst darin kann ich mich freuen, weil ich weiß, es ist nicht das Ende. Ich weiß, es führt mich zu etwas. Und dieses Etwas ist nicht nur ein Umstand, sondern ist eine Person. Ist Gottes Gegenwart und nicht nur, dass ich bei ihm sein werde, sondern ich werde verwandelt, dass ich in seiner Gegenwart wirklich mich freuen kann und mit ihm leben kann. Und so, worin besteht unsere feste Hoffnung? Zuerst, wir haben einen Sinn. Auch wenn wir nicht alle Einzelheiten des Lebens verstehen, Gott hat einen Plan. Und deswegen können wir sagen, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Wir wissen nicht in jedem Detail, warum jetzt dieses Leiden. warum diese Krankheit, warum dieser Arbeitsverlust, warum das mit meinen Verwandten, warum, warum, warum. Aber wir wissen, dass Gott damit etwas bewirken möchte. Und wir wissen, dass er einen Plan hat und dass er seinen Plan ans Ziel bringen wird. Und so benutzt er sogar die Bedrängnisse, um Ausharren in uns zu bewirken. Wir freuen uns nicht so sehr auf das Leid, aber wir freuen uns auf das, was Gott dadurch bewirkt. Oder so ausgedrückt, Leiden ist unser geistliches Training, welches uns für Gottes Gegenwart vorbereitet. Es bewirkt etwas. Und alle, die trainieren oder üben, sei es im sportlichen Bereich, sei es im musikalischen Bereich, sei es im akademischen Bereich, meistens, die meisten Leute, es gibt Ausnahmen, die meisten Leute tun es nicht, weil ihnen das Training so viel Spaß bringt, sondern weil sie das Ergebnis wollen. Weil sie nicht immer verlieren wollen. Weil sie nicht immer nur schiefe Töne spielen wollen. Und Gott sagt, manchmal lasse ich dieses zu. Nicht als einen blinden Zufall, sondern als Training. Als Vorbereitung. Als, um uns zu formen, um uns zu verändern. Um unsere Hoffnung, unsere Ausrichtung auf den Herrn auszurichten. Und wenn er hier sagt, wir rühmen uns, dann ist es ja durch den Glauben an Christus. Das heißt, die Zuversicht kommt nicht aus unserer Leistung, sondern aus Gottes Leistung. Wenn wir hier diese Zuversicht haben, wir rühmen uns in den Bedrängnissen, da wir wissen, Bedrängnis bewirkt Ausharren, Ausharren Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die Bewährung lässt sich nicht zuschanden werden. Okay? Wer bewirkt das? Nicht meine Leistung, sondern Gott. Wenn es von meiner Leistung abhängig wäre, da hätte ich keine große Zuversicht. Weil zu häufig versagen wir. Und schauen nicht auf die Hoffnung. Aber es ist Gott, der dieses bewirkt. Wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Wie wissen wir das? Weil es Gott ist, der das wirkt. Vielleicht muss er die eine oder andere Situation mehrfach wiederholen, die Lektion wiederholen, damit wir sie wirklich lernen und verinnerlichen. Okay. Aber er sagte, er wird das bewirken. Und die Hoffnung, er sagt, die lässt sich nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Er sagte, es wird das Ziel erreichen, weil Gott Liebe ist und weil er in uns wirkt. Leiden lehrt uns, nicht auf uns zu vertrauen, sondern auf Gottes Zusagen. Und er ist treu. Unsere Zuversicht kommt zum einen daher, wir haben einen Sinn. Selbst im Leid, weil wir wissen, Gott gebraucht das und er formt uns. Und das ist nicht ein Selbstzweck, sondern es ist ein Mittel, um uns vorzubereiten für seine Herrlichkeit und die Gemeinschaft mit Gott. Und zweitens, wir haben Gottes Garantie. Wir haben Ende von Vers 5 schon gelesen, ich habe es ein paar Mal eben schon anklingen lassen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gottes Garantie ist genau dieser in uns wohnende Heilige Geist. Wir lesen in 2. Korinther 1, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Dieses Unterpfand, diese Anzahlung, dieses Versprechen Gottes, dieses Siegel Gottes ist der Heilige Geist, der in jedem Gläubigen wohnt. Und der Geist hat mit seiner Gegenwart, ist er nicht nur da, sondern was hat er getan? Wir haben es in dem Vers gelesen. Er hat mit seinem Geist auch die Frucht des Geistes in unser Herz ausgegossen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Du musst Liebe nicht kreieren. Du musst sie nicht heraufbeschwören. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist die Liebe schon da. Nicht, weil die anderen unbedingt immer so liebenswert sind und nicht, weil immer alles so wunderbar läuft, sondern weil Gott versprochen hat, ich gebe in dich diese Liebe. Und die Liebe ist ein wesentliches Erkennungsmerkmal von Gottes Wirken an uns. Das wird auch gefordert, 1. Johannes 4, Verse 7 und 8. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Es ist entscheidend, wer Gott kennt, der muss auch diese Liebe kennen. Und wir sollen sie in uns wirken lassen. Aber du sagst vielleicht, was ist, wenn ich keine Liebe spüre? Liebe trotzdem. Wir lesen in 1. Korinther 13, viele kennen das, das ist das Kapitel über die Liebe, wird gerne an Hochzeiten zitiert und dann anschließend vergessen. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8, weil es nicht darum geht, dass es gut klingt, sondern achte mal darauf, was macht die Liebe? Okay? 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist, was die Liebe tut. Okay? Das heißt, wenn Gott davon spricht, Liebe ist aus Gott und er hat sie in unsere Herzen ausgegossen, zu sagen, du kannst so reagieren. Ich habe nicht gesagt, du fühlst dich immer danach, so zu reagieren. Aber Gott gibt in uns diese Fähigkeit, wenn du sein Kind bist und er sagte, ich kann gut behandeln, selbst wenn ich nicht gut behandelt worden bin. Ich kann geduldig sein und immer diese Hoffnung bewahren, weil Bedrängnis bewirkt Ausharren, Ausharren bewirkt Hoffnung. Dass Gott verändern möchte, ja mich, aber auch den da oder die da. Ja? Gott, es ist möglich und wir schauen nicht so sehr auf meine Fähigkeit oder auch die Fähigkeit des anderen etwas zu ändern. Sondern ich schaue auf das, was Gott getan hat. Und wenn ich mir bewusst bin, zu sagen, Gott hat in mir gewirkt und er hat seine Liebe über mich ausgegossen, nicht weil ich so süß und nett war, sondern als ich sein Feind war. Als ich von Gott nichts wissen wollte, sondern gegen seine Anweisung gekämpft habe. Da hat Gott gesagt, genau für dich komme ich und gebe mein Leben für dich. Und jetzt darfst du dieses auch haben. Und wir müssen nicht bestimmt sein von den Umständen. Du bist nicht ein Opfer dessen, was dir andere antun. Das prägt dich. Und das kann Bedrängnis bewirken. Aber Christus war das Opfer für uns. Sodass wir nicht mehr in dieser Rolle verharren müssen, sondern sagen, Gott, ich weiß nicht, wozu das alles dient, aber ich weiß, dass du es gebrauchst und ich weiß, dass du in mir wirkst und dass du mich befähigst, nicht auf das, was ich erlitten habe, zu reagieren, sondern aus der Fülle, die du in mein Herz gegeben hast, zu handeln. Wenn ich es nicht spüre, kann ich mir vielleicht auch bewusst machen, nicht alle Menschen nehmen Gottes Liebe wahr und doch ist sie da. Nur weil ich es nicht spüre, nicht fühle, heißt nicht, dass es nicht da ist. Aber ich konzentriere mich nicht so sehr auf die Menschen, sondern auf Gott. Denn wir lieben, heißt es in 1. Johannes 4, wir lieben, weil, wer weiß, wie es weitergeht? Er uns zuerst geliebt hat. Es heißt nirgendwo in der Schrift, wir lieben, weil die anderen so nett zu uns waren. Sondern wir lieben, weil Gott uns geliebt hat. Und weil er uns mit seiner Liebe versöhnt und verändert hat. So, wir haben eine feste Hoffnung, wir haben einen Sinn. Gott hat einen Plan und er bewirkt den auch in uns. Wir haben Gottes Garantie und ähnlich, wir haben Gottes Liebesbeweis. Verse 6 bis 8. Denn, nachdem wir von der Liebe Gottes gehört haben, die in unser Herz gegossen wurde, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Für einen Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Christus starb für uns, wie wir eben gelesen haben, als wir noch Sünder waren. Und er starb für uns nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil wir es brauchten. Er sagt selber hier in Vers 7, für einen Gütigen, für jemanden, der gerecht ist, da mag es sein, dass jemand sagt, okay, das war so eine gute Person, ich riskiere mein Leben für die. Aber er sagt hier, für den Gottlosen ist er gestorben. Wir haben Gottes Liebe nicht ausgelöst, sondern weil er Liebe ist, hat er uns erlöst. Es war nicht etwas in uns, das Liebe in Gott bewirkt hat. Und wenn das die einzige Liebe ist, die du kennst, wird die Liebe immer zu nicht ausreichend sein. Wenn wir immer davon abhängig sind, dass in meine Liebe ausgelöst wird durch etwas, was ich empfange, dann bin ich immer gefangen zu meinen Umständen. Bei Gott war es anders. Er liebte nicht, weil er das andere als so liebenswert sah, sondern weil er Liebe in sich drin hatte. Und er sagte, genau das bewirke ich in jedem meiner Kinder. Ich gieße die Liebe Gottes in eure Herzen. Und das nicht nur einmal und dann, wenn es aufgebraucht ist, hast du Pech gehabt, sondern seine Gnade ist jeden Morgen neu, erfüllt nach. Und das heißt, wenn du dir das wie so einen Topf vorstellst, der unterm Wasserhahn ist und der Wasserhahn wird nicht abgeschaltet, läuft über. Und das ist, was Gott von uns möchte. Dass Liebe aus uns überfließt. Jesus hat gesagt, aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Was drin ist, kommt raus. Dreh Gottes Liebeshahn nicht ab. Mache dir weiterhin seine Liebe bewusst. Erinnere dich daran, was er für dich getan hat. Und dann wird aus diesem Überfluss, aus dem, was Gott gibt, kann ich reagieren. Eben nicht auf die Sünde anderer, sondern auf die Gnade Gottes. Christus ist für uns gestorben. Und wenn er hier sagte, für uns, Gott erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Dann ist dieses für uns nicht nur eins für unseren Vorteil, sondern anstelle von uns. Ich möchte das demonstrieren aus 1. Petrus 3, Vers 18. Dort heißt es, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Okay? Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Okay? Hat gelitten nicht zum Guten von der Sünde oder zu dem Guten von Sündern, auch wenn es zu unserem Vorteil war, sondern er hat anstelle von uns gelitten. Und das ist eben seine Aussage auch in Vers 8 in Römer 5. Er weiß seine Liebe, dass Christus für uns gestorben ist. Dass er die Strafe auf sich genommen hat, die wir verdient haben. Und auch das war Gottes Plan. Denn es sagt hier in Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Gott hat seinen Plan. Ja, wir kommen langsam in die Vorweihnachtszeit und da wird häufig zitiert, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Okay? Genau zu der Zeit. Nun, wenn du in den 400 Jahren vorher gelebt hättest, sagtest du, es wird langsam Zeit. Ja? Die Welt war in einer großen Aufruhr. Israel war von verschiedenen Mächten besetzt, zuletzt von den Römern. Aber Gott sagte, ich weiß, wann die Zeit ist. Und zur rechten Zeit, zu Gottes Zeit, als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Und zur bestimmten Zeit starb Christus für Gottlose. Es war genau die richtige Zeit. Und Gott kennt auch bei dir die richtige Zeit. Er kennt die Zeit, dich zu erinnern. Er kennt die Zeit, wo er Veränderung bewirken will. Er kennt die richtige Zeit zur Erlösung. Übrigens, die ist, siehe, heute ist der Tag des Heils. Ja. Solange wir hier sind und das hören, es ist Gottes Zeit. Und als die Zeit erfüllt war, zur bestimmten Zeit, ist er gekommen, um uns mit sich zu versöhnen. Und es ist Zeit, dass wir das, wenn du es noch nicht getan hast, dass wir es annehmen und dass wir es anderen anbieten. Dass auch sie die Versöhnung mit Gott, aber auch mit anderen, auch mit uns, wenn es dort Konflikte gab, zu bekommen. Noch die Verse 9 bis 11. Da heißt es dann noch, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir schon versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Vierter Grund für die Hoffnung ist, wir haben einen Fürsprecher. Das Argument fährt hier fort und sagte, dass Christus nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er lebt. Wir sind gerechtfertigt durch sein Blut. So werden wir, argumentiert hier, nicht mehr erneut unter den Zorn Gottes kommen. Okay? Jesus hat also die Feindschaft schon überwunden, aber hat damit nicht aufgehört, sondern er setzt sich weiter für uns ein. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er, es geht um Jesus, kann Jesus auch die völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Hast du das mitbekommen? Was macht Jesus jetzt? Er ist vor 2000 Jahren gestorben. Was macht er jetzt? Er setzt sich immer für die Seinen ein. Setzt sich vor Gott für uns ein. Das kann man sich so vorstellen. Okay? Stell dir vor, du oder ich, wir begehen eine Sünde. Und Satan wird genannt der Verkläger der Brüder. Also Satan kommt dann zu Gott und sagte, Gott, hast du gesehen, dieser Volker, weißt du, was der gesagt hat? Weißt du, was der gemacht hat? Er ist schuldig, der darf nicht mehr in deine Gegenwart kommen. Du kannst Sünde nicht tolerieren. Schick ihn fort. Und wenn du dir das wie eine Verhandlung vorstellst, dann ist er wie der Ankläger. Und er bringt das vor den Richter und sagt, Richter, der ist schuldig. Fort mit ihm, er muss bestraft werden. Und der Richter wendet sich zum Verteidiger, zu Christus und sagt, was ist zu seiner Verteidigung zu sagen? Und Christus tritt vor und sagt, der Ankläger hat 100% Recht. Volker ist schuldig. Aber der Preis ist schon bezahlt. Das ist seine Botschaft. Das ist die Versöhnung. Und das ist, was er möchte, dass wir weitergeben und reflektieren. Und so rühmen wir uns der Versöhnung und bieten gleichzeitig diese Versöhnung allen an. Wir haben vorhin schon in 2. Korinther 5 gelesen. Ich tue es hier noch einmal an die Leinwand. Alles aber ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung, ihre Schuld, ihre Sünde nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt: Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn du dieses hörst und sagst: Ich bin nicht versöhnt, ich weiß es, ich habe Gottes Angebot der Versöhnung nie angenommen, ich habe das immer vor mir hergeschoben, ich habe das vielleicht schon 1000 Mal gehört, dann flehe ich dich heute an: Schieb es nicht von dir. Christus hat alles bezahlt. Er wusste, was du verkehrt gemacht hast. Er wusste auch, was du durchgemacht hast. Aber er möchte, dass du Frieden mit ihm hast. Und wenn du es angenommen hast, und ich nehme an, die meisten von uns haben das, dann lade andere ein, dass auch sie die Versöhnung erleben können. Und wenn du weißt, es gibt zwischen dir und irgendjemand anders einen Konflikt, sei Christus ähnlich. Geh auf sie zu. Sage: Lass uns versöhnen. Es ist nicht wert, versuchen, meine Rechte durchzusetzen. Christus hat nicht darauf gewartet, seine Rechte durchzusetzen. Er hat seine Rechte der Anbetung im Himmel aufgegeben, damit wir versöhnt sein können. Wir können unseren Stolz überwinden und sagen: Christus hat mir so viel vergeben. Ich habe jetzt Frieden mit Gott. Aber diesen Frieden sehen die Menschen um dich herum nicht. Aber sie können den Frieden unter uns und mit ihnen, den können sie erleben. Wenn wir nicht nachtragen, wenn wir nicht verletzen, sondern wenn wir vergeben, wie uns in Christus vergeben worden ist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für das, was Christus getan hat. Ich danke dir, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, um uns, als wir Feinde waren, mit Gott zu versöhnen. Nicht, weil wir irgendwas in uns hatten, nicht, weil wir gut genug oder gerecht genug waren, sondern wir hatten gelesen, er ist für Gottlose gestorben. Für die, die sich losgelöst hatten von Gott. Und das waren wir alle gewesen. Und Herr, ich bete, wenn jemand weiterhin losgelöst ist von dir und in dem Sinne Gott los ist, Herr, ich bete, zieh sie zu dir, lass sie erkennen, dass sie deine Versöhnung brauchen, dass sie dich brauchen, dass du sie liebst und ihnen deine Liebe schenken möchtest. Und Herr, ich bete für uns, die wir deine Kinder sind, dass wir das nicht nur verbal bezeugen, sondern dass man das in unserem Leben erkennen kann. Herr, dass wir Kinder des Friedens sind, Kinder eines göttlichen Friedens. Nicht wie die Welt gibt. Nicht nur ein Nichtschießen, sondern ein Frieden im Herzen, der allen Verstand übersteigt. Herr, das können wir nicht aus uns fabrizieren. Aber du hast hier zugesagt, du hast diesen Frieden in unsere Herzen ausgegossen. Herr, erfülle uns heute neu mit deinem Frieden und lass diesen Frieden überlaufen, damit die Welt an uns sieht: Friede und Liebe und Freude und Güte und Sanftmut, Barmherzigkeit, Demut. Das ist nicht, was wir in uns fabrizieren, aber das ist die Frucht des Geistes, die du in den Deinen bewirkst. Herr, wirke es in mir, wirke es in uns und verherrliche dich durch dein Wirken an uns. So bitte ich in Jesu Namen.